Ich bin praktisch seit 1979 immer in ärztlicher und psychiatrischer Betreuung gewesen. Obwohl es zum Teil Spezialisten für Essstörungen sind, sind die einfach trotzdem überfordert gewesen.
Mein Name ist Stefan Ribler. Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Geschätzte Zuhörer, wenn ihr irgendwo mit Essstörung, mit Magersucht, Anorexie, herausfordernde Situation habt, dann möchte ich einfach eine Triggerwarnung vorausschicken. Unser Gast Andrea wird sehr auch genau über Krankheit als Funktion, Krankheit als Bestandteil der Persönlichkeit reden. Also seid vorsichtig, vielleicht hört ihr den Podcast zweiten und wenn es wirklich zu heftig ist, dann hört ihr ihn doch einfach nicht. Das mal vielleicht speziell, weil es ist ein Podcast wie ein Blind Date. Ich habe ein E-Mail von Andrea Graf bekommen, wo sie gesagt hat, es wäre ja noch spannend, mit ihrem Werk eine Lesung zu machen beim Kulturzyklus. Und dann hat ganz einen kurzen Mailverkehr zwischen uns stattgefunden und in einem der ersten Mails, wo sie mir dann geschickt hat, ist gestanden, falls sie Lust auf eine Prise Magersucht verspüren sollten. Und dann habe ich gedacht, okay, die Frau, die würde ich gerne einladen zum Podcast. Herzlich willkommen, Andrea.
Merci, dass ich da darf sein.
Jetzt, wenn du mir schreibst, eine Prise Magersucht, dann habe ich mir gedacht, okay, die Frau, die hat Erfahrung mit dieser Essstörung. Erzähl doch mal ganz kurz, wann hast du dich auseinandersetzen mit dem Essen, das dann einfach nicht mehr gestummen hat?
Also manifest worden ist Magersucht bei mir im Sommer 1979. Und da bin ich eigentlich ganz so der klassische Weg, wie man in eine Magersucht reinrutscht, ist via Diät. Ich bin nie dick gewesen, aber einfach so ein bisschen hech, würde man sagen, und habe dann einfach angefangen, immer ein bisschen weniger essen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, hoppla, irgendetwas stimmt nicht mehr mit mir. Ich habe irgendwie den Drang oder den Zwang schon, dass ich bei jeder Mahlzeit irgendetwas weglassen muss. Also immer ein bisschen weniger als am Vortag essen.
Jetzt erzählst du 1979, oder? Ist da passiert? Also du bist dort eine junge Frau gewesen. Jetzt, wenn man so ein bisschen zurückzählt, dann bist du jetzt 55, 60?
60.
60. Ja. Also bist du in dem Jahr 60 geworden. Und das ist ja ganz, ganz eine lange Zeit, wo du mit der Essstörung und auch mit dieser Lebenssituation musst umgehen. Wenn man so ein bisschen zurückschaut, ins 79, hat sich dann jetzt in dem grossen Spannungsbogen, zeitlichen Spannungsbogen, etwas geändert hinsichtlich deiner Persönlichkeit? Also, wenn man so schaut, was hast du alles durchgemacht mit der Krankheit? Die hast du ja immer mitgenommen. Da hat auch einen Teil von deinem Leben ausgemacht. Kommen wir dann noch dazu. Aber würdest du jetzt sagen, hey, da hat etwas mit mir gemacht?
Ja, sicher. Also, der Teil von der Magersucht hat sich wie in meine Persönlichkeit einbauen. Also, in guter, besseren Phasen nimmt sie etwa 50%, höchstens 50% vielleicht von meiner Persönlichkeit ein. Und in schlechten Phasen übernimmt sie dann wieder nahezu, ja, inzwischen vielleicht auch nicht mehr gerade 100%, aber 70-75%. Und in dieser langen Zeit habe ich natürlich längstens auch nicht nur die negativen Auswirkungen von der Magersucht erlebt, sondern eben auch, ich darf es fast nicht sagen, aber auch positive Aspekte.
Das ist ja so ein Teil, wo du mir die Unterlagen auch geschickt hast. Also es sind Zeitungsartikel im Tagblatt erschienen, und zwar da, wo du eine Aufführung gemacht hast, im Lagerhaus. Und dort drin ist auch gestanden, sinnbildlich, dass Magersucht ein Teil von meiner Identität ist. Also, das macht mich auch aus. Das hält mich auch am Leben. Mhm. Ist das so der positive Teil, den du vorhin erwähnt hast.
Ja, ja, ja. Aber auch positiv auch im Sinn von, was Magersucht mich alles lässt erleben. Also gerade auch, wenn ich wieder wirklich am untersten Limit bin vom Gewicht, da gibt's einfach ganz krasse Erlebnisse. Auch von Schwächezuständen. Und was die alles so mit sich bringen
können. Jetzt wäre ja noch spannend zu wissen, wenn du sagst, die Krankheit, die besitzt mich auch nicht nur in der Persönlichkeit, sondern auch im Bewältigen vom Alltag.
Ja, ja.
Wie müssen wir denn da uns vorstellen, wenn wir jetzt nochmal zurück ins 79 gehen? Was hat denn das bedeutet im Zusammenhang mit zum Beispiel Berufsfindung oder im Zusammenhang mit Freizeitgestaltung, mit Freunden haben, mit Partnerschaft haben? Was hat das da, wo die Krankheit so manifest worden ist? Was hat das gemacht dort?
Also ich habe ja verschiedene, ich glaube alle Versionen, die es gibt von Essstörungen, habe ich dann durchgemacht. Und in der schlimmsten Zeit, das ist in meiner Essbrechsuchtphase gsi, eine sehr lange Phase, wo ich wirklich, ich habe gar keine Kapazitäten mehr frei gehabt, irgendwelche Freundschaften zu pflegen. Da ist einfach der ganze Tag und die halbe Nacht ist besetzt gsi von Fressen und wieder Erbrechen.
Hat es denn nicht Hilfestellungen gegeben von medizinischer Seite, therapeutischer Seite, vielleicht auch von einem sozialen Umfeld, wo da innen gestützt werden konnte? Ist da irgendetwas rum gewesen, oder bist du ganz allein gewesen mit dieser Krankheit und der Auseinandersetzung mit dieser Krankheit?
Also 1979 bin ich dann ziemlich schnell, mein Hausarzt hat sich dann ziemlich schnell überfordert gefühlt und hat dann da den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst eingeschaltet. Und ich bin praktisch seit 1979 bis auf eine kurze Phase, bin ich eigentlich immer in ärztlicher und psychiatrischer Betreuung gewesen. Aber das hat sich zum Teil auch kontraproduktiv ausgewirkt. Weil die Ärzte sind, obwohl es Fachärzte sind und zum Teil Spezialisten für Essstörungen, sind die einfach trotzdem überfordert gewesen.
Ist denn das auch heute noch so? Oder hast du für dich irgendwo ein Leben gefunden, wo du sagst, so die therapeutisch-medizinische Begleitung ist für mich abgeschlossen? Das, wo ich jetzt lebe, das ist jetzt halt mein Leben und bis zu meinem Lebensende gehört das halt dazu und der Umgang und meine Strategien, wie ich mit dieser Essstörung gefunden habe, so lebe ich jetzt.
Also ich bin, theoretisch bin ich schon immer noch beim gleichen Psychiater, wo ich schon seit 1990 bin. Aber ich sehe ihn eigentlich nur noch so einmal im Jahr, manchmal nicht einmal mehr. Und er ist der erste Psychiater gsi, wo mir nicht gesagt hat, ja, wir haben das bald im Griff. Sondern er hat mir dann, wo er mich allerdings schon besser kennt hat, hat er mir gesagt, ich muss keine Angst haben, er nimmt mir die Magersucht nicht weg. Weil das ist ja meine panische Angst einerseits, dass, ja, was wäre ich, wenn ich die Magersucht nicht mehr hätte? Also ich wäre nur noch ein Jammerhüffeli. Eben, ich habe die schon so weit in meine Identität eingebaut, dass ich Angst hatte davor, wenn ich sie verlieren würde.
Ich habe mal ein Gespräch geführt mit einem ganz stark beeinträchtigten Mensch und der hat gesagt, meine Behinderung gehört mehr zu mir als meine Hautfarbe. Und wenn ich dir zulasse, dass du sagst, wenn man mir jetzt die Essstörung wegnehmen, die Krankheit wegnehmen oder die Magersucht wegnehmen, dann habe ich ja eigentlich gar nichts mehr. Mhm. Müssen wir dann wie sagen, du pflegst die Magersucht auch ein Stück weit?
Das kann man, glaube ich, schon sagen, ja. Es gibt schon gewisse Teile von der Magersucht, die ich lieber nicht hätte. Aber so wenn ich müsste wählen als Ganzes, geht nur entweder die Magersucht ganz behalten oder sie ganz loslassen. Da würde ich schon fürs Behalten halt plädieren, ja. Ich muss schon sagen, inzwischen, seit ich das Schreiben entdeckt habe, ist das Schreiben für mich wie die andere Hälfte von meiner Identität.
Ich komme sicher noch auf dein künstlerische Werk. Oder? Das ist ja der Teil, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Mhm. Ich möchte noch mal schnell so zurückgehen in das, was du gesagt hast. Wenn man dir jetzt Magersucht wegnehmen würde, diese Störung. Mhm. Was würdest du unseren Hörern sagen, da wäre Andrea Graf auch noch?
Eben die schreibt. Und zwar nicht nur über Magersucht. Also mein Hauptschreibgebiet sind ja Hörtexte inzwischen. Man hört es jetzt so, man ordnet es dann immer so der sogenannten experimentellen Sparte zu. Mich fasziniert einfach der Grenzbereich zur Musik. Also wo wird Sprache zur Sprachmusik? Also der Klang, der Rhythmus von einer Sprache oder von einem Text. Das fasziniert mich besonders.
Wenn ich so die Podcast mit den Künstlern nochmal lasse und oder Revue passieren lasse, so haben wir eigentlich den Podcast auch angefangen. Wir haben Künstler eingeladen, die mal bei uns vor Ort waren und in der Pandemiezeit. Und ich habe festgestellt in diesen Gesprächen, ganz viele haben ihr künstlerisches Werk auf der einen Seite auch genutzt, um etwas zu verarbeiten, aber auch etwas zum Sichtbarmachen, zum Aufklären oder können auch etwas greifbar machen. Ist das bei dir ähnlich? Also würdest du mit dem, was du sprachlich machst, was du schriftstellerisch machst, auf der einen Seite mit deiner Essstörung, mit dieser Krankheit umgehen und auf der anderen Seite auch aufklären?
Bei meinen Hörtexten ist das nein, dort eigentlich gar nicht. Jetzt die jüngste, das ist mehr ein Work in Progress, sind die Anorexie-Fragmente, so Episoden aus meinem Magersuchtsleben. Dort rein, da ist jetzt wirklich schon auch ein Stück Aufklärungsarbeit.
Aufklärungsarbeit im Sinn, ein Verständnis für die Krankheit bekommen oder eher so die Krankheit auch für eine breitere Öffentlichkeit greifbar zu machen?
Also mir geht's vor allem darum, dass, ich nenne sie auch eine Einführung ins anorektische Denken, Fühlen und Leben. Aber es ist nicht doch dann nur auf mich bezogen. Jemand anderes, eine andere Magersüchtige, könnte das dann wieder ganz anders darstellen.
Was müssen wir uns unter vorstellen, unter dem anorektischen Fühlen, Denken? Wie können wir das greifbar machen?
Dass halt schon noch so vieles aufs Essen bezogen ist. Also der Tag ist schon durchs Essen noch dominiert. Und je mehr man in einen körperlichen Auszehrungszustand hineingeratet, umso mehr fängt es an, immer ans Essen zu denken. Nonstop. Also ich habe schon Berichte gelesen von Leuten im KZ, die auch bis aufs Skelett abgemagert sind, die haben plötzlich angefangen, also Kochrezepte austauschen oder von irgendwelchen Menüs schwärmen. Oder zum Beispiel mir ist, in so einem extremen Zustand ist mir nicht mehr möglich gewesen, einen Text normal zu lesen. Es haben sich fast nach all paar Wörtern hat sich irgendeine S-Assoziation reingeschoben. Wie der Körper mir wollte zwingen, jetzt wend dich unbedingt dem Essen zu. Ich bin am Verhungern. So ist mir vorgekommen.
In der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, die eine Form von Essstörung haben, die haben mir immer auch gesagt, manchmal ging es auch darum, nicht zu essen, wenig zu essen, gar nichts mehr zu essen, um sich verflüchtigen, unsichtbar zu sein. Ist das bei dir auch so gewesen?
Sich unsichtbar hungern, das war bei mir eigentlich weniger gewesen. Oder gar nicht vorhanden. Ich habe gemerkt, wenn ich möglichst wenig esse, komme ich in ein Hoch rein. Und man weiss ja offenbar, dass im Hungerzustand oder schon beim Zustand vom Fasten körpereigene Glückshormone produziert werden. Und das hat mich dann in richtige Rauschzustände hineinspediert, hineingespickt. Die Farben erlebt man viel, viel intensiver. Die blenden einem dann fast. Aber je länger man natürlich da weiter hungert, umso mehr zeigen sich dann auch die negativeren Aspekte. Eben zum Beispiel, dass man anfängt nur noch an Essen zu denken. Oder ja, der körperliche Zerfall einfach. Fast nichts mehr mögen.
Jetzt reden wir ja sehr explizit auch über innere Erfahrungswerte und auch über Verhaltensmuster. Und darf ich mal nachfragen, wie hat denn dein Umfeld auf das reagiert? Also ist dein Umfeld mit dir und mit deiner Krankheit genauso gewachsen, wie die Krankheit zu deiner Identität geworden ist? Oder erlebst du in diesen, jetzt sind es bald 45 Jahre, wo du mit dieser Krankheit lebst und die Krankheit dich begleitet und die Krankheit dich ausmacht, erlebst du da irgendwo Brüche auch in deiner Partnerschaft, in dem sozialen Umfeld von dir?
Also klar ist das Umfeld schockiert gewesen. Und die haben auch nicht gewusst, was hat sie jetzt? Ist sie drogensüchtig? Hat ein paar Lehrer gehabt, die gemeint haben, ich sei drogensüchtig. Wie damals, also 1979, ist Magersucht noch nicht so in den Medien gewesen. Die erste, die mich angesprochen hat und gesagt hat, du hast Magersucht, ist meine Turnlehrerin gewesen. Und ich dachte, Magersucht, was ist denn da Komisches? Ich habe noch nie davon gehört.
Die Menschen, die jetzt um dich leben, 2023, oder so, dein Umfeld, haben die auch gelernt, mit dieser Krankheit umzugehen und die schreiben sie dir als Bestandteil deiner Persönlichkeit zu? Oder begleiten sie dich immer und sagen, jetzt musst du etwas machen und jetzt musst du gesund werden und jetzt musst du doch. Wie erlebst du das?
Also meine Eltern, die sind natürlich auch überfordert gewesen, total. Aber sie sind immer zu mir gestanden und haben mir Mut gemacht. Und ja, die Vorstellung ist natürlich auch von mir noch und von ihnen natürlich auch, ist die Vorstellung gewesen, ja, wieder gesund zu werden. Also das war das Ziel gewesen. Und auch von den ersten Ärzten, die mich behandelt haben, das Ziel war immer gewesen, wieder gesund zu werden und zu einem gesunden Essverhalten zurückzufinden. Aber je länger ich die Magersucht habe, umso weniger ist eigentlich das Ziel gewesen, wieder gesund zu werden. Sondern wie damit, wenn man sie dann halt hat, wie damit einigermaßen umgehen können, dass auch der Körper nie mehr auf das tiefste Niveau von 30 Kilo runterkommt. Und ich den Alltag gleich einigermaßen recht bewältigen kann. So.
Mhm. Wenn man so zulässt, oder, dann gehe ich immer so auf die Spurensuche. Ja, was hat jetzt dort hingeführt, wo du bist? Hast du eine Ahnung, wie du in den 70er Jahren überhaupt zu dieser Krankheit gekommen bist? Oder zu dem Verhalten, weniger zu essen? Gibt es da irgendeinen Zugang, wo du kannst sagen, ja, das hat es ausgemacht? Dass dann so der Bruch passiert ist, wo die Krankheit dann auch an den Tag gebracht hat?
Also, auslösend ist natürlich sicher auch die Pubertät. Und ich merkte auch, jetzt fangen wir ja an, Brüste zu wachsen. Und das war für mich der totale Horror gewesen. Meine Schulkolleginnen haben damals so fast wettbewerbsähnliche Situationen veranstaltet. Wer hat die grösseren Brüste schon? Und ich habe immer gefunden, nein, am liebsten gar keine. Ich wollte überhaupt lieber ein Bub sein. Wobei es hat mehr wahrscheinlich auch mit den Bubenrollen zu tun. Also, damals war halt noch eine Zeit gewesen, wo Mädchen nicht so haben können shooten. Und ich habe so gern geshootet. Und ja, einiges war schon damals den Mädchen halt schon noch verwehrt gewesen. Sie mussten ins Handarbeiten und die Buben konnten gehen werken. Eben so Sachen. Aber dem, ja, schon vor allem wegen diesen körperlichen Veränderungen. Das war ein Aspekt. Ein anderer Aspekt war bei mir die Rebellion, das Rebellieren. Ich war so ein total braves Kind, aber ich wollte rebellieren, und zwar gegen die ganze Konsumgesellschaft bei uns. Das hat mich so angewidert. Und dann eben die Menschen in den Hungerländern. Und wir haben nicht den Eindruck gemacht, der Che Guevara, der gegen das Unrecht der Welt angekämpft hat. Aber dann hat mir auch der Franziskus von Assisi grossen Eindruck gemacht. Durch sein Leben. Und er natürlich ist auch so ein grenzwertiger Fall zu Magersucht gsi.
Also, darf ich mal noch zwischen deinen Fragen?
Ja.
Du bringst ja so einen Teil von einem Zeitgeist von den 70er Jahren mit, und jetzt 40 Jahre später erlebst du die Rebellion immer noch. Also ist deine Krankheit immer noch die Rebellion gegenüber dem, was du auch jetzt in der Gesellschaft und in deinem Umfeld erlebst?
Rebellion ist sicher auch noch in mir drin. Aber nicht so in meinem jetzigen Magersuchtszustand wäre es fast ein bisschen kurios, noch zu sagen, dass ich einen Anteil an Rebellion dahinter. Ich muss schauen, wie ich irgendwie mit mir zu Gang komme, damit ich den Alltag bewältige. Und auch vor allem kann mein Schreiben weiterhin pflegen. Aber dass ich immer noch rebellisch bin, jetzt einfach nicht mehr so eng an die Magersucht knüpft, das ist natürlich schon noch so, ja.
Ich erfahre ja ganz viel jetzt über deine Person, über Krankheit. Jetzt bist du Ende der 70er Jahre gewesen, bist auch auf Berufssuche gegangen, oder? Wie gestalte ich mein Leben? Wie verdiene ich denn auch meinen Lohn, den ich an mein Leben bestritte? Hast du eine Ausbildung gemacht in den 70er Jahren?
Also, ich bin ja dann ins, heute würde man sagen, ins Langzeitgymi. Und habe immer wollen Schauspielerin werden. Das war mein Traumberuf. Das hat dann plötzlich gewechselt auf, ich wollte Indianistik studieren. Also, die Indianer haben mich schon seit Kindergartenzeit fasziniert. Die indianischen Kulturen von Nordamerika. Und dann, 1979, wo eben die Magersucht dann eingefahren ist, und ich dann nur noch 30 Kilo war, hatte ich null Interesse mehr. Ja, plötzlich bin ich völlig orientierungslos. Vorher habe ich immer genau gewusst, was ich will. Oder wo mein Leben durch soll. Und dann bin ich völlig desorientiert. Und habe dann aber dank meiner ersten Psychotherapie bei einem Jungianer, hat der mir dann die Welt vom C.G. Jung zugänglich gemacht. Und mein Interesse natürlich geweckt. Und dann habe ich gedacht, ich will Psychologie studieren. Habe dann aber schnell gemerkt, Psychologie, wie sie da an der Uni Zürich gelehrt wird, da ist nicht so da, was ich gesucht habe. Und habe dann das Studium abgebrochen. Und dann, ja, bin ich dann irgendwann in die schlimmste Phase von meiner Magersucht gekommen. Da habe ich überhaupt nichts. Wir können dann eben mich kümmern um anderes Zeug. Und dann bin ich zu einer IV gekommen. Und
das also eine IV-Rente.
IV-Rente. Und das war mein Glück, der Berufsberater, der gesagt hat, beziehen Sie doch eine IV-Rente und schreiben Sie weiter.
Jetzt hast du heute Morgen, es ist wirklich ein Blind Date, heute Morgen hast du mir das Buch «Die Suppenkasperin – Geschichte einer Magersucht» auf den Tisch gelegt. Das ist von dir. Ich bin heute Morgen noch ganz kurz reingegangen. Es ist so wie ein Tagebuch aufgeschlüsselt.
Das war wirklich auch nur die Absicht. Ich wollte einfach ein bisschen aus meiner Magersuchtserfahrung schreiben. Literatur im engeren Sinn hat mich damals noch überhaupt nicht interessiert. Und dann habe ich das innerhalb von relativ kurzer Zeit geschrieben und nachher gedacht, so, jetzt werde ich wahrscheinlich nie mehr irgendetwas schreiben.
Das ist ja beim Fischer Verlag publiziert worden.
Ja, ja.
Und das ist ja nicht ein kleiner Verlag. Das ist ja ein Verlag, der auch ein Renommee hat. Wie, wie, ist, Wie bist denn du zu dieser Publikation gekommen? Dass Fischer Verlag gesagt hat, ja, das veröffentlichen wir jetzt.
Ja, das war ganz irgendwie kurlig. Damals hatte ich ja noch keinen Computer und so. Dann habe ich gedacht, ja, ich muss irgendein paar Verlagsadressen organisieren. Ich gehe, glaube ich, am geschicktsten in eine Buchhandlung. Und habe dann ganz naiv einfach ein paar Verlage mein Manuskript eingeschickt. Und ja, der Fischer Verlag hat dann dort gerade zugepackt.
Hast du Reaktionen bekommen, wo das Buch veröffentlicht worden ist und im Verkauf war?
Ja, ganz viel. Da haben von Magersüchtigen selber, also vorwiegend aus dem Raum Deutschland. Und da habe ich dann eben auch vernommen, dass das Büchli jemand offenbar noch viel mehr in Magersucht reingetrieben hat.
Kannst du vielleicht kurz erklären, warum das so passiert ist? Hat es etwas zu tun mit deiner expliziten Formulierung, dass Magersucht ein Teil von deiner Persönlichkeit ist und dass du sagst, wenn man mir die Magersucht wegnimmt, dann stirb
ich? Ja, so weit bin ich damals noch nicht gewesen. Damals war immer noch die Vorstellung, ich könnte mal gesund werden. Oder mein Ziel, ganz gesund zu werden. Nein, ich glaube, es ist so wie beim Suizid. Je nachdem, wie man das schildert, so kann es Leute wahnsinnig anziehen. Ja, es muss irgendwie triggert haben.
Du bringst ja auch die Essstörung, die Anorexie, ein Stück weit mit einer suizidalen Dimension zusammen. Oder? Du hast, glaube ich, irgendwo mal gesagt, die Essstörung sei auch Suizid auf Rate.
Es ist ein Suizid auf Rate, aber ich wollte eigentlich nie wirklich sterben oder quasi meinen Körper abtöten. Für mich ist es mehr dann der Kollateralschaden von, ja, man macht einfach seinen Körper kaputt, wenn man so hungert. Vor allem auch über längere Zeit hinweg. Aber mir ist immer eher primär darum gegangen, dass ich wieder so in eine Euphorie hineinkomme. Und dann ist es halt so, wie bei jeder Sucht wahrscheinlich, dass man mit der Zeit kommt man nicht mehr in die Euphorie rein, aber man muss schauen, dass man irgendwie wieder auf ein Level kommt, auf ein Gemütslevel, wo nicht depressiv ist.
Mhm. Du schilderst ja auch so Punkte, die wirklich mit einer Suchtkrankheit auch zusammenhängt. Darf ich Andrea mal fragen, was denn Sehnsucht ist, wo sie hat, jetzt mit 60, mit 45-jähriger Erfahrung mit dieser Magersucht. Gibt es noch eine Sehnsucht, die Andrea hat?
Ja, die beziehen sich einerseits schon aufs Schreiben. Einfach. Das ist schon meine Leidenschaft, dass man da nie die kreative Quelle irgendwie versiegt. Aber Magersucht zu bezogen ist halt schon noch auf sehr... ist halt mein Denken immer noch möglichst wenig Kilo, möglichst immer noch tiefer das Gewicht. Und ja, ich schäme mich fast darüber, dass ich mit 60 immer noch so in Gedanken noch zutiefst in dem anorektischen Denken gefangen bin.
Ich kann sehr wohl nachvollziehen, oder? So mit Scham und nicht genügen und nach langen Jahren nicht den Schritt gemacht habe, sondern, und da finde ich auch, zollt mir mindestens ein Stück weit Respekt ab, dass du sagst, meine Bewältigungsstrategie hat halt einfach auch mit dem zu tun, dass ich die Krankheit angenommen habe. Dass ich nicht gegen die Krankheit kämpfe. Jetzt hast du gesagt, so eine Sehnsucht ist, mich künstlerisch weiterhin zu betätigen. Jetzt ist das Buch «Die Suppenkasperin» auf dem Tisch. Gibt es noch andere Publikationen, wo man ein Stück mit Andrea Graf auch als Künstlerin, als Schriftstellerin, als Wortkünstlerin sehen, lesen, wahrnehmen, mitnehmen?
Also es ist dann etwa ein Jahr nach der Publikation von der Superkasperin, habe ich gemerkt, inzwischen habe ich dann wirklich auch Zugang gefunden zur Literatur im engeren Sinn. Also zur Belletristik, Lyrik. Da hat es mich plötzlich wieder angefangen zu reizen. Oder es hat mich auch dazu getrieben, zum so erste literarische Versuche zu unternehmen. und habe dann können ein Hörspiel auch zum Thema Magersucht schreiben, aber nicht mehr so autobiografisch. Auch mit einer anderen Handlung. Und da hat dann wirklich das Radio DRS hat das produziert und ausgestrahlt.
Gibt's denn, oder anders gefragt, kann man dich irgendwo mal sehen, hören, erleben mit deinem künstlerischen Werk?
Ja, das schon. Es gibt immer ab und zu wieder Lesungen. Aber es ist im Moment sehr schwierig, Auftrittsmöglichkeiten zu bekommen. Ich weiss nicht, wieso hat das mit Corona zu tun, dass die Leute nicht mehr so gewöhnt sind, an Veranstaltungen zu gehen? Oder dann geht's auch darum, oft auch, wenn Budget gekürzt worden sind, Kulturgelder gekürzt.
Ja, da hast du schon recht. Also, ich glaube ja auch, Corona hat etwas ausgelöst. Und es gibt künstlerische, kulturelle Veranstaltungen, die einfach nicht mehr besucht werden, oder? Also, hat Corona die Zeit, die ja sehr herausfordernd war, hat die deine Essstörung, deine Krankheit verstärkt? Oder ist deine Krankheit dann eher hilfreich gewesen? Jetzt einfach so nach dieser Geschichte, oder, die du erzählt hast, dass du einen speziellen Umgang hast, einen speziellen Zugang hast. Was ist passiert in diesen zwei Jahren Corona?
Also jetzt so von meinem Alltag hat sich nichts geändert. Ich bin schon vorher so recht isoliert, für mich allein gelebt. Ich habe schon ein gutes soziales Umfeld, also das schon. Aber ich bin nicht der Typ, der am Abend ausgeht und so viele Veranstaltungen geht. Ich habe mich eigentlich recht wohl gefühlt in dieser, vor allem auch in diesem totalen Lockdown. Da habe ich herrlich gefunden, fast kein Auto. Auch die Leute sind irgendwie, die man angetroffen hat, sind irgendwie alle so wohlgelohnt gewesen, hat es mich gedacht. So.
Lass mich noch mal ganz kurz zurückkommen zu deinem künstlerischen Werk. Da hast du mir ja auch, als ich dir noch geschrieben habe, ob alles okay ist für heute, hast du gesagt, ja, die Sprechoper, oder? Mhm. So, die Entsorgung von all dem Zeugs. Das ist ja im Herbst 2010 rausgekommen. Und wenn man so ein bisschen drin hineinschaut und so auch ein bisschen das Wording anschaut von dem, was da drin ist, dann darf man sagen, ja, es ist schon sehr, sehr, Anführungszeichen, Schlusszeichen, extrem. Spiegelt da Extreme auch deine extreme Geschichte, deine extreme Persönlichkeit, dieses extreme Leben?
Eben, da ist jetzt zum Beispiel etwas, wo jetzt da in die Sprechoper eingeflossen ist, das Extreme. Mich interessieren eigentlich, oder haben schon immer die extrem interessiert. Einfach etwas schon vor der Magersucht. Und da ist es ja auch so, ich muss irgendetwas auf die Spitze treiben, also sprachlich etwas auf die Spitze treiben. Und schon der Titel von, es genügt nicht, ein bisschen etwas zu sagen, sondern man muss von all dem Zeugs. Und in den Sprechopern ist ja am Schluss eigentlich, wird wirklich alles entsorgt, also die ganze Welt, von mir aus als ganz Weltall. Und das Einzige, was übrig bleibt, ist der Duft von einer Lindenblüte.
Wie reagieren Zuhörer, Zuschauer, wenn sie jetzt gerade so eine exzessive Auseinandersetzung mit Entsorgung und mit dem Rundum zu tun hat? Sind sie überhaupt fähig, können dem zu folgen? Oder sagen sie, ja, es ist halt die Avantgarde, wir lassen es über uns ergehen. Oder gibt es da auch wirklich Menschen, die sich entlang von einer solchen Sprechoper in die Thema einlassen und daraus auch etwas mitnehmen?
Ja, schon. Also vor allem habe ich gemerkt, Musiker finden schnell Zugang zu dem. Aber es ist eben auch lustig, vor allem, wenn man uns dann live gesehen hat. Die Leute müssen auch lachen. Obwohl ich jetzt nicht extra Faxen schneide oder so, aber da muss, glaub, manchmal dann sehr lustig aussehen, wenn ich da lese. Und dann noch meine Musikerin, die dazu Cello spielt und unser Zusammenspiel.
Also auch das Exzessive, oder? Also da nach innen gerichtete, sehr auch den Kompromisslose.
Offenbar erleben viele Leute ja. So. Ja. Und viele sagen natürlich, das erinnere sie an Dada und Jandl. Ja, sie haben schon recht im Sinn von, ich gehöre sicher am selben Zweig von der literaturgeschichtlichen Strang an. Aber die Entstehung ist wahrscheinlich wieder ganz anders als beim Jandl, bei seinen Texten oder bei Dada. Also,
ist mir auch in den Sinn gekommen, oder? Wo ich da gesehen, dass da wirklich auch die Nähe zu dieser Sparte Kunst kann sein oder vielleicht sogar ist. Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende von unserem Gespräch. Ich möchte gerne fragen, einfach auch entlang von dem Extremen und auch entlang von dem auch extremen Aushalten von dieser Magersucht. Würdest du Magersucht angeben, wenn du könntest?
Nein, eben nicht. Weil sie gibt mir eben gleich noch zu viel an Positivem, nebst dem Negativen. Aber das Positive ist eben schon auch sehr viel Positives, was sie mir gibt.
Andrea, danke vielmals, dass du die Offenheit hast, dass du dich auf den Blind Date einlassen hast. Jetzt ist ja Blind Date auch für dich. Du hast mich ja wirklich nur durch die E-Mail kennengelernt. Wir haben vorhin nie irgendwo einen Bezug gehabt. Gibt es irgendetwas, wo ich nicht gefragt habe, wo du denkst, das kommt ganz sicher, oder wo du sagst, das wäre mir noch eigentlich wichtig, so in dem Podcast auch noch können sagen?
Also da wäre mir schon noch wichtig, ich sehe Magersucht so wie eine Initiation an, weißt du, bei mir ein markanter Bruch gsi. Meine Kindheit war wie jäh zu Ende gsi. Und sie hat mir auch, also vor allem in dem ganz extremen Hungerzustand, hat es mir schon auch eine andere Dimension eröffnet. Also eine unbekannte Dimension, die da plötzlich eingefahren ist. Ich bezeichne es eigentlich ungern als sogenannte, ja, für Anführungszeichen, Göttliches oder Spirituelles, eine spirituelle Welt, die sich mir eröffnet hat. Und über das wird eigentlich nie so geschrieben oder geredet, wenn im Zusammenhang mit Magersucht. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt. Aber natürlich auch gefährlich.
Ja, danke vielmals für den Abschluss. Eingestiegen mit der Prise Magersucht. Ich glaube, du hast auch deine Persönlichkeit, dein Wesen, deinen Charakter unglaublich stark können verknüpfen, genau jetzt mit dieser Sucht, mit dieser Magersucht, mit dieser Essstörung. In dem Sinn, danke vielmals, dass wir wieder dabei gewesen sind. Einmal mehr ganz spannende, ganz offene Gesprächspartner. Andrea, vielen Dank, dass du bei mir Gast gewesen bist.
Und vielen Dank dir, dass ich
sehr gerne
Gast sein durfte.
Vielleicht sehen wir uns irgendwo, wo man deine Kunst, deine Sprechoper kann sehen und dich hören. Danke vielmals. Und es gilt wie immer, wenn ihr eine Rückmeldung habt, wenn ihr eine Frage habt, dann meldet euch doch bitte kontrast@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Der Podcast Kontrast wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.